heute reden.
Hey, hey, ich bin's, die Alex. Und heute gibt's dann auch schon die letzte Episode der Kräuterwelten. Zumindest für dieses Jahr. Und weil immergrüne Gewächse oder Bäume gerade in vielen Wohnzimmern Hochkonjunktur haben oder dort bald einziehen werden, dachte ich mir, zum Ende des Jahres mache ich eine Episode zu einem immergrünen Baum oder Gartengehölz, je nach Art. Immergrüne Pflanzen stehen symbolisch gesehen gern und oft als Unsterblichkeitssymbol. Und so auch die Thuja. Ich gebe zu, lange war für mich die Thuja eine dieser, wie man bei uns sagt, Gartenburschen. Auch wir haben um unseren Garten herum eine dichte Thujenhecke. Die hatten wir damals genauso übernommen. Prompt konnte ich mir vereinzelt anhören, die würde ich sofort rausmachen, ganz schlecht für den Artenschutz, ganz schlecht für Vögel und überhaupt nicht heimisch etc. Tatsächlich habe ich dazu auch einen Artikel gegen die Thuja bei einer Ortsgruppe vom Bund Naturschutz aus dem Jahr 2016 gefunden. Aber wie gesagt, die Stimmen waren vereinzelt und ein Entfernen kam so oder so nicht in Frage. Gestritten wird um den Wert und Nutzen von Thujen immer noch. Ob ich selbst bei einer Gartenneuanlage wirklich Thuja pflanzen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich würden mir zahlreiche interessantere Varianten einfallen. Aber im jetzigen Garten verwandelt die dichte Hecke den Garten wie in einen kleinen Schutzraum. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Gartenbewohner, Insekten, Igel, Erdkröten, Haselmäuse, Vögel aller Art und was sonst noch alles, das genauso sehen. Dass so eine Thuja auch ein wirklich stattlicher, schöner, wunderschöner Baum sein kann, wurde mir tatsächlich erst letztes Jahr bewusst, als ich vor einem solchen stand und mir dachte, was bist denn du? Auf Thuja wäre ich wohl eher nicht gekommen. Ist es doch in meinem Kopf ein Burschen. Von der Gattung Thuja gibt es 6 Arten, wobei einige davon bei uns gar nicht wachsen würden, weil zu kalt. Mein erster wirklicher Kontakt auf Heilebene mit der Thuja war auf homöopathischer Basis. Und zwar, als meine zweite Tochter gerade in die Schule gekommen war. Sie hatte an ihren Händen jede Menge Warzen. Dass das für so ein kleines Mädchen weder angenehm noch schön war, versteht sich von selbst. Und ich hatte wirklich viel ausprobiert. Irgendwann bekam ich dann von irgendjemandem den Rat, ich solle es mit Thuja Globuli versuchen. Also ab in die Apotheke und das Glück gehabt, auf einen Apotheker zu treffen, der sich auch in diesem Bereich wirklich gut auskannte. Er gab mir noch eine Echinacea-Urtinktur dazu. Und was soll ich sagen, es hat keine 2 Wochen gedauert und das Kind hatte ganz normale Hände. Als Begründer der Homöopathie hatte Samuel Hahnemann eine in dem Fall für mich bzw. meine Tochter sehr wichtige Entdeckung gemacht. Er erforschte die Wirkweise der als leicht oder hochgiftig, je nach Quelle und Art eingestuften Pflanze und bezeichnete sie als das einzige hilfreiche Mittel bei Warzen, Feigwarzen und auch Tripper und erkor den Lebensbaum damit zu seinem Hauptantipsychotikum. Antipsychotikum deswegen, weil Hahnemann erworbene oder ererbte Krankheiten in Miasmen eingeteilt hat. So eben auch die Psychose, gegen die es ein Antipsychotikum braucht. Und was haben die Thuja, die Eberraute, der Salbei, der Rosmarin, der Beifuß und der Wermut und der Rheinfarn gemeinsam? Alle haben einen identischen Inhaltsstoff, das Thujon. Thujon ist hierbei in verschiedenen Ausprägungen und Stärken Bestandteil der ätherischen Öle. Zum Thema Thujone könnte man schon fast eine eigene Folge machen, aber das wäre dann wahrscheinlich doch zu langweilig. Aber es ist eben unter anderem auch das Thujon, das dafür verantwortlich ist, dass die Thuja als leicht giftig eingestuft wird. Thujone selbst, also in isolierter Form, sind ein Nervengift. Und daher verwundert es auch nicht wirklich, dass es gesetzliche Vorschriften gibt, dass zum Beispiel der Thujongehalt in Lebensmitteln, hier als Beispiel der Salbeitee, auf 0,5 Milligramm pro Kilogramm begrenzt wurde. Und weil man halt nie so genau weiß, wie viel von was gerade in dem Stück Pflanze ist, das ich vielleicht gerade geerntet habe, würde ich eine selbst hergestellte Thuja-Tinktur auch wirklich nur äußerlich anwenden. Die Volksmedizin macht das genauso bei Gelenkschmerzen, bei Arthritis oder Muskelschmerzen. Die traditionelle chinesische Medizin nutzt eine solche Tinktur übrigens für die Kopfhaut zur Anregung des Haarwachstums. Für eine innere Anwendung würde und werde ich auch weiterhin auf homöopathische Mittel aus der Apotheke zurückgreifen. Was den Namen Thuja angeht, so ist man sich in der Literatur wieder einmal alles andere als einig. Zuerst einmal hieß die Thuja bei uns in Europa gar nicht Thuja, sondern Arbor vitae und wurde dementsprechend Lebensbaum genannt. Diesen Namen verdankte der Lebensbaum einer Erzählung, die auf eine Genesung von Seeleuten zurückgeht. Die Erzählung spielt zur Zeit der Kolonialisierung der kanadischen Provinz Quebec und auf einer langen Seefahrt erkrankten viele der Seeleute an Skorbut. An Bord des Schiffes geladen waren aber auch Thujen. Mitfahrende Indianer wiederum empfahlen den Seeleuten, aus den Triebspitzen einen Sud herzustellen und diesen einzunehmen. Was sie auch taten und tatsächlich wieder gesund wurden. Und so wurde aus dieser Pflanze der Lebensbaum. So sagt man. Beim Namen Thuja findet man Erklärungen, es könne sich vom griechischen Wort Tuo für Opfern ableiten. Könnte durchaus Sinn machen, denn Theophrastus hatte beschrieben, dass man diese Bäume in Kyren in der Nähe der Tempel des Jupiters in religiösen Zeremonien verbrannte, um die Götter zu verehren. Ich kann mir den Geruch des Feuers richtig gut vorstellen und er war sicherlich alles andere als unangenehm. Und so leicht kommt man diesmal zum Thema Räuchern. Und jetzt muss man ein bisschen weiter hinein, ein paar Ebenen tiefer denken. Das Arzneimittelbild der Thuja, wie es sich in der Homöopathie gestaltet, wir denken an Hahnemann, an seine Ausführungen bezüglich der Thuja und des Miasmas Psychose, hat viel mit dem Schlüsselwort Verstecken zu tun. Siehe gleich mal meinen Garten und die dichte Thuja-Hecke. Das, was ich als Schutzraum bezeichne, könnte von außen oder anderer Warte aus gesehen auch ein Verstecken sein. Ihr dichter Wuchs erlaubt nun mal auch diese Verwendung. Da wir aber gerade bei der Homöopathie sind, denken wir zudem auch noch an den Grundsatz Gleiches mit Gleichem heilen. Was genau meine ich jetzt? Es gibt sogenannte Thuja-Menschen, die das, was sie verstecken möchten, mit großem Erfolg und ebenso großem Aufwand auch tun. Alles für das perfekt aufgebaute Image. Sie geben sich nach außen komplett anders, als sie es wirklich sind. Dann gibt es aber auch Thuja-Menschen, die einen großen emotionalen Leidensdruck haben und gar nicht so genau wissen, was denn dahinter steckt. Und genau hier kommt die große Kraft der Thuja, auch auf der Räucherkohle. Sie zeigt auf, sie lässt Verstecktes ans Licht kommen. Sie nimmt die Schleier. Und auch das kann durchaus wieder zu einem zweischneidigen Schwert werden. Auf der einen Seite das schon fast schonungslose Aufdecken, das sichtbar machen, auf der anderen Seite aber das Aufgeben der Abtrennung, das Aufgeben des vermeintlichen Schutzes oder des vermeintlichen Schutzwalles, den man um sich herum aufgebaut hat. Ja, und dann kommt die Tuja ums Eck. Die Mauer beginnt zu bröckeln, die Schleier sind weggezogen, die eigene Begrenzung fällt. Und auf einmal sieht man, was man da hat. Man sieht aber auch die Möglichkeiten, die sich einem bieten. Man sieht den Fluss des Lebens, dem man sich vorher vielleicht verschlossen hat. So eine Erfahrung kann ziemlich beeindruckend sein. Und daher rate ich auch tatsächlich dazu, eine Räucherung mit der Tuja nur ganz, ganz bewusst und mit allen Sinnen und mit voller Konzentration durchzuführen. Natürlich hat die Tuja in der Räucherwelt aber auch ihren festen Platz, wenn es um Seelenthemen oder auch den Tod geht. Und wie so viele immergrüne Pflanzen, die als Unsterblichkeitssymbole gelten, so ist's auch bei ihr. Als Friedhofsbaum gepflanzt, symbolisiert die Tuja die Sehnsucht nach ewigem Leben. Wobei ich persönlich finde, dass so eine Sehnsucht auch mal hinterfragt werden sollte. Und es gibt noch ein weiteres Feld, bei dem sich die Tuja als große Heilerin und Helferin erwiesen hat. Wie ihr vielleicht wisst, machen wir auch Aufstellungen. Und wie das bei Aufstellungen halt so ist, kommen hier auch immer wieder einmal Mutter-Tochter-Themen hoch, die auch gern mal ein bisschen komplizierter sein können. Und in solchen Situationen räuchern wir auch sehr gern einmal kurz mit der Tuja. Das, was sich darin auflöst, zeigt und passiert, ist oftmals phänomenal und man sieht und erlebt förmlich bröckelnde Fronten. Und auch das kann mitunter ziemlich heftig, aber heilend und stärkend sein. Ihr merkt schon, das Räuchern mit der Tuja hat und ist etwas sehr Spezielles. Alles in allem gesehen, ist die Tuja vielleicht gerade wirklich eine Pflanze, die in die Zeit passt. Und wenn es, in Anführungszeichen, nur der Duft des Öls ist, das seine ganz eigene Wirkung auf der Seelenebene entfalten kann. Diese, wie ich finde, gerade sehr seltsame Zeit, die außerhalb des eigenen kleinen Mikrokosmos gerade so unschöne, um nicht zu sagen hässliche Dinge hervorbringt. Dinge, die einen zutiefst verwirren können, eine Schwere, die sich manchmal mit einschleppt, die Hektik, die einen mit erfasst. Und dann so eine wundervolle Helferin wie die Tuja, die uns wieder zurück an unsere eigene Basis bringt, die nicht nur Mauern brechen lässt, sondern auch hilft, unsere eigenen Bedürfnisse ganz klar zu erkennen und nicht zuletzt unseren Raum reinigt. Ich finde, das sind perfekte Eigenschaften, um sich auf den Abschluss eines Jahres vorzubereiten, um dann ganz klar in ein neues Jahr zu starten. Da wir uns erst im neuen Jahr wieder hören werden, habe ich schon mal so ein bisschen gespitzelt, was denn so über das Jahr 2024 geschrieben wird. Wenn es nach dem chinesischen Kalender geht, dann wird 2024 das Jahr des Holzdrachens. Und weil das nach den östlichen Prinzipien das stärkste Zeichen, das Kraft, Stärke und Energie symbolisiert ist, wäre es doch gar nicht schlecht, wenn man einen sauberen und geklärten eigenen Start dort hinein hätte. Ich wünsche euch, wenn es soweit ist, friedliche und erholsame Feiertage, einen grandiosen Jahreswechsel und ich freue mich sehr auf ein Wiederhören am 12. Januar 2024. Und bis dahin, wie immer, passt gut auf euch auf. Alles Liebe, eure Alex.